Sie hören eine Reportage von Erwin Detling. Wenn die Pflücker auf der Plantage Kaffeebohnen aus ihren Plastikzeinen in riesige Pelter leeren, ist der Otto Klöti in seinem Element. Wir sind auf einer von seinen Kaffeefarmen, La Candelaria heisst sie, rund eine Stunde ausserhalb der Hauptstadt San Jose. Wie gemessen und gewogen und wie viel für den Kaffee gezahlt wird, erklärt Otto Klöti gerade selber.
Das Maß ist eine Cajuela. Eine Cajuela ist 12,5 Kilo, also 25 Kilo Fruchtkaffee. Dafür zahlen wir im Augenblick 1000 Colones, das sind rund 2 Dollar.
Zwischen der Kaffeeernte 2008 und der Ankunft von Otto Klöti in Costa Rica liegt eine sehr lange Zeit, 60 Jahre. Am Anfang von seiner bewegten Lebensgeschichte steht Tante Frida.
Eine Tante von mir, eine Schwester von meinem Vater, ist mit ihrem Mann im 1926 nach Costa Rica ausgewandert, hat dort ihr Leben verbracht. Im Jahr 1947 ist ihr Mann gestorben, sie ist kinderlos geblieben und hat meinem Vater geschrieben, ich bin allein und du hast 7 Kinder, kannst du mir etwas schicken? Und dann habe ich nach Costa Rica fahren, weil ich der Älteste war von all diesen 7.
Die Familie Klöti kommt aus dem Zürcher Oberland, aus Dürnten. Schon als kleiner Bub hat Otto unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Familienbetrieb das harte Leben kennengelernt, wo die Bauerei damals mit sich gebrungen hat.
Ich musste als Bub in diesem Familienbetrieb sehr viel arbeiten. Der Tag hatte viele Stunden, ist wenig Zeit geblieben für Schulaufgaben und zum Spielen. Und ich hatte echt keine grosse Lust und habe eine Mechanikerlehre angefangen, obwohl mir das gar nicht so speziell gelegen ist.
Der Ruf von der Tante Frieda aus Costa Rica ist dem jungen Klöti nicht ungelegen gekommen. Trotzdem drängt sich die Frage auf, ob denn die Mutter, der Vater und seine Geschwister so ohne weiteres dafür gewesen sind, dass einer von den Klötis fort und vielleicht für immer ins Ausland gegangen ist. Die Entscheidung bis Klötis ist pragmatisch und unspektakulär abgelaufen.
Über das hat man eigentlich gar nicht so viel geredet. Das war bei unserer Familie so gewesen. Es war Not am Mann gewesen. Die Tante Frieda hat einen gebraucht und wir haben genug davon gehabt und dann hat man einen geschickt.
Zwischen dem Ruf von der Tante Frieda aus Costa Rica und der Abreise von Otto Klöti haben sich geschichtliche Ereignisse vor das zentralamerikanische Land geschoben. 1947 und 1948 ist es in Costa Rica politisch und sozial drunter und drüber gegangen. Stalinisten und bürgerliche Kräfte haben sich in San José bis aufs Blut bekämpft. Die bewaffneten Auseinandersetzungen haben mehr als 2000 Tote gefordert. Ein Otto Klöti, seine Abreise ist unsicher geworden, bis dann endlich das erlösende Flugbillett aus Dürnten angekommen ist.
Es war dann in Costa Rica eine Revolution im 1948 und das hat meine Abreise etwas verzögert. Ich habe schon 4 oder 5 Monate vorher fahren und habe recht Angst bekommen, dass das ins Wasser falle und habe meiner Tante schon angefangen, alle 3 Wochen einmal einen Brief zu schreiben, dass sie mich bloß nicht vergessen. Und dann auf einmal ist dann das Billett gekommen und ich habe dann dürfen im Monat Oktober dann abfahren.
Tante Frieda hat den jungen Klöti am Flughafen in San José abgeholt und der junge Bursch ist plötzlich in einer fremden Welt gestanden.
Die Reise hat meine Tante bezahlt und ich bin dann aus dem Flieger ausgestiegen und sie ist dort gestanden. Es war ein kleiner Flughafen damals in Costa Rica. Dann sind wir am ersten Tag in der Stadt in einem Hotel übernachtet, weil sie ja an einer Nebenstadt und auf einem freien Land gewohnt hat und hat mich 2, 3 Leute vorgestellt, 2 Schweizer und einen Costa Ricaner, den sie sehr gut kennt hat, einen hochstehenden Rechtsanwalt. Und dann sind wir am nächsten Tag nach dem Alajuela gefahren und das wäre an sich eine interessante Reise gewesen, weil es nach Endzeit der Revolution war. Und überall bei jeder Brücke hat man müssen von dem Bus aussteigen und dort sind Soldaten gestanden, ohne Uniform, aber mit einer grossen Pistole. Und dann hat man wieder einsteigen. Ich weiss nicht, was die gesucht haben.
Was auch immer sie gesucht haben, der Otto Klöti ist dann mit seiner Tante in Alajuela angekommen. Die mutige Frau hat bestimmte Vorstellungen gehabt, wie der junge Bursch aus der Schweiz aussehen soll und wie er sich anlegen soll.
Meine Tante hat gesagt, hat schon in die Schweiz geschrieben gehabt, ich müsse auch einen Anzug mitbringen. Und dann hat die doch wollen, dass ich vom Hotel bei dieser Hitze im dunklen Anzug und mit der Krawatte in den Bus rein mit ihr fahre. Wahrscheinlich, dass die Leute alle gesehen haben, was sie da noch einen ganz tollen Bursch bringt. Dann habe ich die Gouffre eintragen, habe nicht gewusst, wohin. Aber sie hat dann mit dem Fuhrwerk, wo es dort so ein Zweiradkarren gab, mehrere mit einem lang verhandelt. Und dann ist der Koffer auf den Wagen aufgeladen worden. Und ist durch das Dorf durchgefahren damals. Und wo wir zum Dorfhaus gekommen sind, ist das eine Dreckstrasse gewesen, unbefestigt, Ende Regenzeit, ein tiefer Sumpf. Ich habe gesehen, dass das Rössli und das Wägeli da niemals durchfahren können. Meine Tante hat noch verhandelt mit dem Mann, der ist irgendwie verrückt worden. Hat die Hand in den Sack gesteckt und hat das Geld, das sie ihm schon zum Voraus zahlt hat, genommen, hat er den Tank genommen und hat das Geld auf die Hand geklatscht und ist abgefahren. Und ich habe die Schuhe abgezogen, die Socken abgezogen, die Hosen aufgeglitzt, meine Jacke, die Tante auf den Arm gegeben und Schuhe und alles. Sie hat noch Taschen mitgehabt, dort haben wir es reingetan und ich habe meine Koffer auf den Rücken genommen und dann sind wir die halbe Stunde gelaufen, die 2,5 Kilometer, bis wir daheim gewesen sind.
Der Otto hat sofort gemerkt, dass in Alachuela und in Dürnten im Zürcher Oberland nicht der gleiche Wind geht.
Ja, natürlich, das habe ich sofort gesehen, dass das anders ist, aber ich bin interessiert gewesen und das hat mir gar nichts ausgemacht. Ich habe das alles normal gefunden und die Tante hat auch keine grosse Sache davon gemacht. Wir sind dann ja einmal gewesen, nicht? Und zuerst, was sie gefragt hat, gefällt es dir da? Muss ich sagen, es war ein kleiner Bungalow gewesen, wo sie sich selber erstellt hat. Mit 2 Schlafzimmern drin, Wohnzimmer hoch und eine schöne Terrasse, immer einen schönen grünen Garten rein, grosse Fenster, ich bin im Himmel gewesen.
Der Otto Klöti hat nichts anbrennen in Alachuela, seiner neuen Heimat. Er hat sofort die Umgebung auskundschaftet.
Am nächsten Tag habe ich die nähere Umgebung untersucht. Und das ist auch wieder so ein Fall. Da hat man einen Stude, habe ich gesehen, einen halbgrossen Baum, der ausgesehen hat, wie sie eine Yucca war, wie sie da in der Schweiz Yucca sagen zu diesen Zierpflanzen, mit diesen langen, harten Blättern. Und ich habe gewusst, dass auch Ananas wachsen in Costa Rica. Und habe ich gelesen einmal. Und bin dann auf den Yucca-Baum aufgestiegen, etwa 2 Meter rauf, und schaue, ob oben drin Ananas sägen. Aber das sind eben keine gewesen. Und erst später habe ich gesehen, wie Ananas wachsen. Also ich bin auf dieser kleinen Plantage von 7 Hektaren von meiner Tante mit dem Schäferhund rumgelaufen und habe das alles untersucht.
Die Romantik und die Beschaulichkeit im zentralamerikanischen Paradies haben für den Otto Klöti nicht lange gedauert. Die
Zeit ist mir dann schnell vorbeigegangen. Aber irgendwann hat man dann doch, hat sie in einer Post, wo sie gehabt, sie hat 2 gehabt, gesagt, er soll mir so eine Machete besorgen, wo man Zuckerrohr kann schneiden damit. Und dann habe ich halt angefangen, Zuckerrohr zu schneiden. Ich habe angefangen, auf dieser Plantage zu arbeiten, die 7 Hektaren, und ich habe recht hart dann müssen arbeiten. Die Zuckerpreise sind nachher gefallen und das ist alles schwieriger geworden und ich habe also selber müssen einhaken.
Der Otto Klöti ist in Costa Rica langsam in eine Aufgabe hineingewachsen, zusammen mit seiner Tante Frida. Er hat immer mehr Verantwortung übernommen.
Wir haben zusammen 14 Jahre gelebt, sie und ich. Ich habe dann nicht geheiratet und ich war noch jung. Und die Plantage, zuerst war es nur Zuckerrohr, später habe ich es angefangen umfunktionieren auf Kaffee. Es ist dann, die Kaffeepreise sind gestiegen nach dem Krieg und in den 50er Jahren. Und dann konnte ich da schon selbstständig wirtschaften und funktionieren. Was ich herausgefunden habe, also grössere Betriebe haben so eine Mühle gehabt, Zuckerrohrquetsche, wo der Zuckersaft ausgekocht worden ist und Panelle gemacht worden ist, der Rohzucker, wo wir heute in der Schweiz so 50 Gramm weiss beim Migros kaufen kann.
Tante Frida hat in guten Zeiten gespart. Mit dem Geld hat man dann in den schwierigen Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg Land gekauft und so in die Zukunft investiert.
Mit Ersparnis, die meine Tante hatte, aus der guten Zeit, wo das Zuckerrohr teuer war während dem Krieg, mit diesen Ersparnis hat man ein Stück Land kaufen, wo ein Gefälle drin war, wo ein Wasserrad betrieben hat, dass man die Mühle mit dem Wasserrad betreiben konnte. Und dann sind die Kessel eingemauert worden und das Dach ein einfaches drüber gemacht worden. Und dann haben wir jahrelang, fast 20 Jahre lang, habe ich die Zuckermühle neben drinnen betrieben und wir haben immer Kaffee und Zuckerrohr gehabt. bis dann so nach ungefähr 20 Jahren mein Leben sich total verändert hat und ich vom Zuckerrohr weggekommen bin und nur noch auf den Kaffee gegangen bin.
¿Cómo te fue?
Ah, bien. ¿Cómo se hay cajuelitas? Ah, bueno.
Der Otto Klöte ist mit seinen 78 Jahren noch jeden Tag und bei jedem Wetter auf seinen Kaffeeplantagen unterwegs. Er führt uns zu einer Sammelstelle, wo rund 2 Dutzend Pflückerinnen und Pflücker den abgelesenen Kaffee abliefern. Die Kaffeeernte ist jedes Jahr auch eine logistische Herausforderung. Kaffeepflücker sind Nomaden. Sie gehen dorthin, wo sie am besten verdienen.
Die kommen dann morgens um die 6 Uhr rein und pflücken bis am Nachmittag, bis, solange wir mehr bestimmen, bis um 2 oder bis um 3 Uhr. Sie kommen die Reihe zugewiesen werden von einem Aufseher, müssen die Reihe abpflücken, kommen den nächsten zuteilt über, bis am späten Nachmittag dann stillgelegt wird. Dann kommt der Lastwagen, Kaffee wird abgemessen, wie man es jetzt hier sieht, und die Leute kommen gerade das Geld, bares Geld, gerade in ihre Hand über.
Sind Sie hier verpflichtet, die Sozialleistung zu zahlen?
Der Staat, die Gesundheitsbehörde, ist hart dran und will uns verpflichten, etwas abzuzahlen für die Gesundheit. Also das wird kommen. Bis jetzt haben wir es noch nicht gehabt. Aber man ist mit dem Staat und mit der Gesundheitsbehörde am Aushandeln, wie wir das handhaben können. Weil das sind die Leute, die kommen heute und morgen kommen sie wieder nicht mehr. Und wenn sie einen anderen Ort finden, wo mehr Kaffee ist, gehen sie zu einem anderen Nachbarn. Müssen wir noch aufpassen, dass die Körper nicht mitnehmen, sonst sind wir die auch noch los.
Wenn der Kaffee abgelesen und eingesammelt worden ist, fährt die Verarbeitung der roten Bohnen erst an. Der Otto Klöte führt uns am oberen Ende der Verarbeitungsanlage zu einem riesigen Tank, wo die frischen Kaffeebohnen reingeleert werden.
Das ist der sogenannte Quelltank. Der Kaffee wird auf dem Land gepflückt. Alles, was in die Betriebe hineinkommt, wird hier aufgeschrieben und abgemessen. Dann fällt der Kaffee in den Quelltank. Gute Ware sackt ab, leichte Ware schwimmt oben drüber aus. Leichte Ware ist eine schlechtere Qualität. Die gute Ware geht durch die Schälanlage und in der Schälanlage wird die rote Kirsche, die Schale, wird entfernt. Der Samen wird freigelegt und die Samen gehen dann in den Fermentiertank, wo sie fermentiert werden, nachher in die Waschanlage und werden hinterher getrocknet. Wir müssen schälen, wir müssen fermentieren, wir müssen waschen und dann geht er entweder an die Sonne zum Trocknen oder in den Heißluftapparat rein.
Kaffee waschen, wie muss man sich das vorstellen? Wir stehen vor einem betonierten Kanal, wo Kaffeebohnen aus dem Quelltank hingespült werden.
Ja, das ist der Waschprozess. Da wird eine Charge, in unserem Fall von rund 40 Zentner eingeladen und wird während rund 15 Minuten gewaschen. Und dann hat er seinen schon vorfermentierten Pflanzenschleim ist dann abgewaschen. Und zugleich ist es eine Separation. Die 65% erste Qualität vermindert sich um mindestens 5%, weil alle leichteren Bohnen vom Wasser schneller mitgezogen werden, weder die guten, die sacken ab. Also waschen und zugleich separieren. Das gibt Fermentbrüche und es kommen vielmals Touristen und meinen, auf dieser Kaffeeplantage, Aufbereitungsanlage, sollte es nach Kaffee schmecken. Und der Kaffee, der Duft vom Kaffee kommt erst, nachdem er geröstet ist. Und da ist es einfach. Das ist genau wie eine Mosterei in der Schweiz oder eine Traube, wo Wein gemacht wird. Das sind ähnliche Gerüche, die dann da sind, bevor das Endprodukt dann sauber da ist.
Nach dem Waschvorgang werden die Bohnen am Ende des Kanals zum Abtropfen auf eine flache Betonfläche gespült, wo Arbeiter mit grossen Schaufeln bereitstehen und den Kaffee mit Rechen grossflächig auf der Betonunterlage verteilen. In der Regel wird der lufttrocknete Kaffee ungeschützt der Sonnenwärme ausgesetzt. Der Otto Klöte hat herausgefunden, dass die Qualität des Kaffees markant besser wird, wenn die nassen Kaffeebohnen schonend unter weissen Plastikdächer trocknen können. Der Otto Klöte erklärt, was sanfte Trocknen für Kaffeebohnen bedeutet. Er ist davon überzeugt, dass die Sonne den trocknenden Kaffee lieblicher macht.
Das ist die Anlage von Sonnentrocknen. Der grösste Teil des Kaffees auf der Welt wird ja mit Heißluft gerechnet. In unserem Betrieb, wo wir rund 20.000 Zentner verarbeiten, können wir höchstens 20% an den Sonnentrockner. Mehr Sonnenplatz haben wir nicht, sondern muss auch der Eisluft getrocknet werden. Und auf einmal ist jemand gekommen, der Chef von der Kaffeerösterei Aberhart in Bern, der Hans-Peter Aberhart. Und er hat gesagt, du hast doch die Möglichkeit, Sonne zu trocknen, könntest du für uns Sonne trocknen. Das ist Jahre zurück.
Was hat das für Qualität, für eine Auswirkung, wenn man den an der Sonne trocknet?
Ein sonnentrockneter Kaffee ist lieblicher in der Tasse. Ein anderes Wort finde ich nicht.
Der Otto Klöti hat mit seinem sonnentrockneten Kaffee eine Marktnische gefunden. Nicht alles, was besser ist, muss zwingend arbeitsintensiver sein.
Seit die Welt grüner geworden ist, ist Nachfrage nach sonnentrockneten Kaffee. Ist ja schön, braucht er keine Energie und so und schmeckt tut er immer noch besser. Der sonnentrockneter Kaffee braucht 4 Tage. Und am zweiten, dritten Tag in der Nacht wird er zugedeckt, dass ihn der Tau nicht wieder feucht macht. Während dann der Kaffee unter dem Plastikdach, wo Sie da sehen, der muss nicht zusammengenommen werden. Der bleibt in der Nacht kühl, der schwitzt nicht und der hat eine bessere Tasse. Wenn ich Ihnen unter dem Plastikdach getrockneten Kaffee gebe und einen anderen sonnentrockneten Kaffee, dann würden Sie sogar fragen, ob das eine andere Qualität wäre. Der Kaffee ist besser.
Je weniger Zwang man den frischen Kaffeebohnen antut beim Trocknen, umso besser. Das ist vielleicht zusammengefasst das, was Otto Klöti mit dem Kaffee macht in seiner Verarbeitungsanlage in Costa Rica.
Der Kaffee ist ein Naturprodukt. Der Kaffee hat 55% Feuchtigkeit und die müssen auf 11 runter. Wenn man den Kaffee durch hohe Temperaturen zwingt, schneller zu trocknen, kann man das machen. Dann verdammt das Wasser schneller. Und meine bescheidene Meinung ist, Kaffeebohnen, auch wie alles in der Natur, sind aus Zellen, bestehen aus Zellen. Und wenn man den Kaffee überhitzt beim Trocknen, dann reissen die Zellwände, weil der Dampf schneller raus muss. Und die ätherischen Öle, die der Kaffee hat, vermischen sich und werden ranzig. Der Kaffee hat 7 ätherische Öle. Und das sind Öle, denn jede Hausfrau weiß, dass Kaffeemühle ein bisschen fettig wird. Und das ist das bisschen Öl, wo die Stoffe drin sind.
Wenn ich sie richtig interpretiere, ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen, wenn in dem Sack die ölige Schicht ist, weil eben die Zellwände halt ein bisschen aufgebrochen sind und die ätherische Öl gegen aussen abgeben, anstatt dass sie drinnen bleibt, in der Bohne.
Ja, das ist richtig so. Es kommt dann auch noch aufs Rösten an. Ein dunkelgerösteter Kaffee ist unbedingt öliger als ein hellgerösteter Kaffee. Und jedes Land und jede Rösterei, auch in der Schweiz und wo es auch ist, ist ganz besonders achtet auf den Röstgrad und die Qualität, die er anbietet, ist erstens einmal, was er einkauft, je bessere Qualität. Er muss ihn so rösten, wie ihn seine Kunden wollen, und das ist in der Schweiz eher hell. Im Welschen ist es eher ein bisschen dunkel, aber auch nicht verbrannt, und in der Ostschweiz ist es eher sehr hell.
Der trocknete, aber noch ungeröstete Kaffee liegt in der Hacienda von Otto Klöti in Jutesek in riesigen Hallen. Er nimmt aus einem Schrank Kaffeeproben und erklärt, auf was es am Schluss beim Kaffee wirklich ankommt.
Also jetzt haben Sie aus dem eigentlich fertig getrockneten Kaffee mit Handbewegung die Pergaminschicht wegmassiert.
Der Kaffee wird also in dieser Pergamentschale gelagert bis kurz vor der Verschiffung. Der Röster will frisch geschälte Ware und wir als Verkäufer auch. Denn sobald er die Pergamentschicht verloren hat, die Pergamentschale, dann ist er der Feuchtigkeit ausgesetzt, fängt an ableichen und verliert ihre Qualität.
In 2 Schalen liegen unterschiedliche Qualitäten von Kaffee. Jetzt geht es ums Geld. Kaffeebörsen in New York legen nämlich die Richtpreise für einen Kaffee fest und je nach Qualität kann der Preis von dieser Richtgrösse nach oben, aber auch gegen unten abweichen. Der Otto Klöti muss eine Mischrechnung machen.
Wenn wir die beiden Schalen nebeneinander sehen, sehen wir schon einen massiven Unterschied. Wenn das ein Gourmet ist, plus 30, und das hier ist eine zweite Qualität, die kostet vielleicht noch plus 10. Und das kostet vielleicht plus minus 0 gegen die Börse New York. Und da kostet auf alle Fälle minus 10 oder minus 15 gegen die Börse in New York. Und da muss man halt schauen, dass man möglichst viel vom Nummer 1 hat, denn beim anderen verliert man viel Geld drauf. Und dann gibt es nochmal einen grossen Prozentsatz, zweite, dritte, vierte. Und in unserem Fall sind maximal 50% von der Ernte sind die wirklich erste Qualität, wo wir sehr gute Preise bekommen. Und alles andere müssen wir in den Markt geben, wo andere Leute auch sind, um zum Durchschnittsmarktpreis, wenn er weltweit ist.
Die Hauptstadt von Costa Rica, San José, ist keine Schönheit. Aber es gibt schöne, stimmige Orte. Einer davon ist der Kaffeesalon vom Grand Hotel Costa Rica, ein Prachtbau aus den 30er Jahren vom letzten Jahrhundert. An dem Ort, im historischen Zentrum von San José, gibt es hervorragende, frische Kaffee und Kaffeemusik. An der Wand hängen alte schwarz-weisse Fotos, die Kaffeekultur dokumentieren. Es fällt auf, dass im Vergleich zu früher noch vieles ähnlich ist. Heute, wie dazumal, muss jedes einzelne Kaffeekrieschen vom Strauch gepflückt werden. Früher waren das fast ausschließlich Frauen. Heute machen die Pflückarbeit auch Männer. Anstelle von Bastkörben haben die heutigen Kaffeepflücker Plastikgefäße umgebunden und der Sammelwagen für einen Kaffee wird heute von einem Traktor und nicht wie früher von einem Ross gezogen. Der Gesamteindruck ist, die Kaffeewirtschaft ist arbeitsintensiv. Der Otto Klöti erzählt uns, was hinter seinem Kaffeegeschäft steht und wie er es geschafft hat, in Costa Rica in vielen Jahren zu einem grossen Plantagenbesitzer, Exporteur und Kaffeeverarbeiter zu werden. Zuerst wollte ich von ihm wissen, wie denn die Finanzströme in diesem Geschäft laufen.
Das erste ist einmal, dass der Pflanzer über das ganze Jahr weg immer ein bisschen Geld braucht. Zum Leben, zum irgendwelche Schulden zahlen, um den Grundstück zum Beispiel oder was er braucht. Und diese Finanzierung kommt im Fall von Costa Rica und auch in anderen Ländern kaum von den Banken, sondern von dem, wo der Kaffee übernimmt. Dann, wir haben die 30.000, rund 30.000 kleine Pflanzer oder 25.000. Die kennt die Bank gar nicht.
Es scheint, dass Kaffeekleinbauern, die Verarbeiter, aber auch die Exporteure sehr aufeinander angewiesen sind. Auf was ist denn ein Kaffeeverarbeiter so, wie der Otto Klöti heute einen ist, angewiesen?
Der geht zu dem Verarbeiter, wo er seine Kaffeekirschen abliefert. Und er muss sie dort abliefern, weil er selber keine Verarbeitungsmöglichkeiten hat. Der ist interessiert an einem steten Kunden, der immer bei ihm abliefert, weil die Anlagen sind gross und teuer und mit einer gewissen Menge von zuverlässigen Pflanzen leben. Die finanzieren dann den kleinen Pflanzer. Und weil es viele sind, weil das Hunderte oder noch mehr sind von kleinen Pflanzen, die dort abliefern, so viel Geld hat der Verarbeiter nicht.
Und wo holen denn die Verarbeiter das Geld, um die anfallenden Zahlungen an die Kleinbauern laufend zu machen?
Der geht dann zur Bank. Aber Banken geben ungern Geld, weil sie nicht wissen, wie sie es überkommen. Und es sind ja auch ausländische Banken. Und die ausländische Bank, Schweizer Banken hauptsächlich, die finanzieren das Geld via Exporteur.
Jetzt wird es kompliziert. Scheinbar. Der Otto Klöti erklärt.
Der Exporteur, der kommt es nicht über, aber der leitet es weiter an den Verarbeiter und der Verarbeiter geht zum kleinen Pflanzer.
Das Geld von der Bank wird also von oben nach unten weitergegeben. Aber jetzt fährt der verschlungene Weg von der Kaffeewirtschaft erst an. Wenn die Ernte und die Preise stimmen, läuft alles rund. Wenn nicht, geht schnell Gewinner und Verlierer.
Wenn die Ernte gut ist, dann liefern die kleinen Pflanzer ab und wenn die Preise stimmen, und dann wird das über Ablieferer wieder zurückgezahlt. Und wenn die Ernte schlecht ist oder die Preise schlecht sind ganz besonders, dann ist es ganz naheliegend, dass der kleine Pflanzer, der ja dort, wo er den Vorschuss hat, dann nicht den vollen Preis bekommt, geht halt dann zum Nachbarn und liefert dort einen Teil Kaffee ab, wo er den vollen Preis bekommt. Und dass ihm, andere sagt er, ja, die Ernte war schlecht, ich hatte nicht so viel, kann nicht alles zurückzahlen. Und dann kann der Verarbeiter, wo es dann schon um Millionen Dollar geht, kann dann am Exporteur nicht genug liefern. Und dann bleibt eben Geld hängen. Und dann kommt die Bank dann und fragt, was ist dann los?
Und dann?
Die Bank möchte dann ihr Geld zurückhaben. Der Weg wäre, der Verarbeiter, der ja seine Anlagen in Hypothek an der Bank geben musste, der macht dann Konkurs. Von der Konkursmasse sollte ja dann das Geld für die Bank wieder zurückkommen.
Wenn dann schlecht läuft, fragt die Bank nicht nur, was los ist. Sie will, sobald es unsicher wird, mehr.
in einer Krisenzeit, wo sowieso die Kleinpflanzen nicht abliefern und der Verarbeiter dann nicht aus schlechtem Willen nicht zurückzahlt, sondern weil er auch den Kaffee nicht bekommen hat. Und wenn wir dann noch wollen, so eine Anlage verkaufen, das kann vorkommen, dass es überhaupt kein Gebot gibt. Und wenn, dann nur ein ganz blödsinnig billiges Gebot. Und das bleibt dann, manchmal zieht sich das über Jahre hinweg. Und eines Tages sind die Preise wieder besser, dann Frosch geht in Brasilien oder sonst etwas, dann sind die Preise noch ein bisschen besser und dann übernimmt das jemand. Und wer übernimmt es? Ein grösserer.
In einer Krise, wenn es zu wenig Kaffee gibt, dreht die Spirale nach unten und alle, die am Kaffeegeschäft vor Ort beteiligt sind, brauchen Nerven und Weitsicht.
Und als ich im Exportgeschäft war, sind so einige Fälle, wie ich es jetzt erklärt habe, in der Krisenzeit auch auf uns, auf unsere Firma Cori Café als Exporteur dann darauf zugekommen. Und ich habe den Banken gesagt, wir können das jetzt nicht versteigern, nicht in Konkurs bringen, aus den eben genannten Gründen. Und habe gesagt, ich wäre bereit für Sie, das weiterzuführen. Sie finanzieren uns so viel, wie wir brauchen und wir warten miteinander auf bessere Zeiten.
Das Kaffeegeschäft, so wie es Otto Klöti aus seiner Sicht und vom Hintergrund von seiner grossen Erfahrung beschreibt, gleicht an einem Haifischbecken. Der Grosse schluckt den Kleinen, der Starke übernimmt den Schwachen. Der Otto Klöti ist im Laufe der Zeit von einem Schwachen zu einem starken Kaffeeverarbeiter und Exporteur geworden. Er hat die Mechanik von dem harten Geschäft durchschaut und dann den Moment abgewartet, wo er als Exporteur hat können notleidende Betriebe günstig kaufen.
Weil ich das Geschäft gekannt habe und die Pflanzungen ein bisschen verbessert habe, im Sinn, dass sie dann besser können verkauft werden, wenn sie besser stehen, dann habe ich mich in die eine oder andere von diesen Sachen dann verliebt. Und das ist mehrere Jahre bis 5 Jahre gegangen und so, wo ich das dann musste hinbaddeln und so. Und dann, wo dann die Preise besser geworden sind, habe ich der Bank können sagen, also, wenn ihr uns noch ein bisschen weiterhelft, dann sind wir bereit, den vollen Wert an euch zurückzuzahlen, dass ihr nichts verliert, einschließlich Zinsen. Und dann, auf die Art und Weise, sind 4 Plantagen im Laufe der Jahre auf uns zugekommen und die haben wir halt noch.
Der Otto Klöti ist 1948 mit ziemlich leeren Händen nach Costa Rica gekommen und ist im Verlauf von Jahrzehnten mit viel Arbeit und strategischem Verstand zu einem grossen Kaffeeexperten und Plantagenbesitzer geworden.
Alle 4 Plantagen zusammen sind ziemlich genau 400 Hektar gross und zufälligerweise, man hat das nicht so wollen, um 100 Hektar jede. Davon sind 200 Hektar mit Kaffee bepflanzt und der Rest ist zum grössten Teil Wald. Und das muss ich mit Stolz sagen, wir haben da abgewirtschaftete Ländereien bekommen, die ich zum Teil neu aufgepflanzt habe, aber zu einem Teil mit rund 100 Hektar im Laufe von vielen Jahren Aufforstungen getrieben habe, zur Bodenverbesserung und wir können schöne Wälder vorstellen. Man schätzt, dass 25 Millionen Menschen oder Familien weltweit sich mit Kaffeebau befassen. Und meine ganz persönliche Meinung ist, dass von diesen 25 Millionen 1 Million vom Kaffeebau lebt und die anderen 24 Millionen überleben mit dem Kaffeebau. Ein Kaffeepflanzer hat in gewisser Weise einen aristokratischen Status. Weil wir bleiben jetzt mal bei einem armen Land in Afrika. Wenn es nicht regnet, Trockenheit ist, das Bauer oder Landwirt oder wie er noch heisst, zieht mit seinen paar Kühen 50 Kilometer weiter bis zum nächsten Wasserloch und wo er ein bisschen grünes Gras findet und dort ist er dann. Und der, der Mais und Bohnen pflanzt oder andere Gemüse, auch der zieht er weg, weil er ihn nicht mehr setzen kann, weil er die neue Saat nicht ausbringen kann, weil es nicht geregnet hat. Aber der Kaffeepflanzer, der die Pflanzung hat, und wenn es 500 Stunden sind, wo er 8 Jahre gebraucht hat, bis es überhaupt geht, das App geht nicht weg. Das App bleibt dort und hungert sich durch. Das ist das Einzige, was er machen kann. Da muss ich mich selber mit einbeziehen. Und das sind Leute, die natürlich von der Regierung von dem Land wahrgenommen werden, weil die immer da sind. Und man weiss, in einer Ortschaft gibt es noch Leute. Und irgendeiner von denen wird vielleicht Bürgermeister oder wird sonst irgendetwas, weil das ein Ansprechpartner ist, wo man immer vor sich hat. Darum sage ich, aristokratischer Status, der wird gebraucht, nicht nur als Kaffeebauer, sondern weil er immer da ist. Wir trinken am Morgen, meine Familie, meine Frau und ich trinken zwei gute Tassen, nicht die allergrößten, nicht die allerkleinsten. Und am Nachmittag nehme ich mir immer noch eine halbe Stunde Zeit, wenn ich von der Landwirtschaft komme und nochmal ins Büro gehe, sitze ich mit meiner Frau vielleicht eine Viertelstunde oder so, nochmal eine halbe Stunde höchstens. Dann trinken wir zusammen jedes nochmal etwa zwei Tassen. Ich bin ja auch im Kaffee-Export verankert. Und dort gibt es einen Proberaum und dort wird sehr viel Kaffee probiert. Und dort trinke ich halt dann auch nochmal eine Tasse. Und wenn eine geschäftliche Besprechung ist, gibt es halt nochmal eine Tasse. So dass ich sage, also 4 bis 6 Tassen am Tag. Es wird viel Propaganda gemacht für den Kaffee als gutes Gesundheitsmittel und es gibt aber auch andere, die einem etwas absprechen. Aber seit Kaffee bekannt ist, seit 400-500 Jahren, seit den Portugiesen und später die Engländer nach Europa gebracht haben, ist es immer darum gegangen, der Kaffee ist nicht gesund und der Kaffee ist nicht gut. Finnland, die trinken 14 Kilo pro Kopf der Bevölkerung und Finnland ist nicht das kränkste Land der Welt.